Bioökonomie. Zukunftschance oder leeres Versprechen? Ein Podcast des BUND.
In der vierten Folge der Podcast-Serie des Bund für Umwelt und Naturschutz über Bioökonomie geht es um Bioplastik.
Wir sagen hier tatsächlich auch sogenanntes Bioplastik, weil es aus unserer Sicht wirklich nicht bio ist.
Wie ist das mit dem Bioplastik? Wie nachhaltig ist es wirklich? Warum wird Bioplastik so kritisiert als Mogelpackung, Augenwischerei oder Irrweg? Unser Berg von Plastikmüll ist mit Corona noch gewachsen. Wir bestellen mehr im Internet, lassen uns mehr Essen nach Hause liefern. Vieles wird extra eingeschweißt, doppelt und dreifach verpackt. Verpackungen aus Papier, Aluminium und Plastik füllen die Mülltonnen. Aber es liegt nicht alles an der Pandemie. Auch ganz unabhängig von Corona werfen wir jedes Jahr mehr Plastik weg, sagt Janine Corduan vom BUND.
Wir verschwenden jede Menge Plastik. Wir steigern ja auch unsere Verpackungsabfälle jedes Jahr, sind immer noch auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Also Kunststoffabfälle produzieren wir zum Beispiel pro Person in Deutschland mittlerweile über 40 Kilogramm. Die Plastikkrise ist aus unserer Sicht eine ganz große, wichtige Krise.
Wie groß die Krise ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen. 2019 wurden nur etwa 20% des Plastikmülls, also nur ein Fünftel aus dem gelben Sack, tatsächlich in Deutschland recycelt. Und wenn wir bedenken, dass jede Menge Plastikmüll überhaupt gar nicht erst im gelben Sack landet, sondern gleich in die Restmülltonne geworfen wird, dann wird klar, weniger als ein Fünftel wird recycelt. Das allermeiste Plastik wird verbrannt. Dabei entstehen gesundheits- und klimaschädliche Gase. Ein kleinerer Teil des Plastiks landet in der Natur, wo es zu Mikroplastik zerfällt. Mikroplastik ist mittlerweile wirklich überall. Es bedroht nicht nur die Ökosysteme der Meere. Böden sind auch stark durch Plastik verschmutzt. Ich lese von Mikroplastik im Honig, in der Milch und sogar in unserem Blut. Aber es geht nicht nur um das Müllproblem. Es geht auch um die Umwelt- und Klimabelastung bei der Produktion von Plastik. Plastik wird meist aus Erdöl hergestellt. Da erscheint mir eigentlich Bioplastik aus Maisstärke oder Zuckerrohr auf den ersten Blick eine ganz gute Alternative. Und ich bin nicht die Einzige. Ein Nischenprodukt ist Bioplastik schon lange nicht mehr. Coca-Cola entwickelt die Plant Bottle. Lego will seine Produktion bis 2030 umstellen. Bei IKEA gibt es nicht nur Vorratsbehälter aus Bio-Kunststoff. Und neuerdings gibt es auch diese Kaffeekapseln, die nicht mehr aus Alu sind, sondern aus kompostierbarem Bioplastik.
Bioplastik an sich ist aus unserer Sicht Greenwashing. Der Umwelt bringt das gar nichts.
Aber warum eigentlich nicht? Um das nachzuvollziehen, habe ich mir den Weg von Bioplastik einmal genauer angeguckt. Am Beispiel einer einfachen Mülltüte, passenderweise für den Biomüll. Wie wird sie hergestellt und wo landet sie? Vom Feld geht es in diesem Podcast bis zur Tonne. Ich bin Vanessa Löwel von Studio 3. Bioplastik ist ein typisches Produkt der Bioökonomie. Bei der Bioökonomie geht es darum, fossile Rohstoffe durch nachwachsende zu ersetzen. Also zum Beispiel, um beim Thema Plastik zu bleiben, Zuckerrohr oder Maisstärke statt Erdöl. In der ersten Folge unserer Serie beschäftigt sich meine Kollegin Julia Riethammer ausführlich mit dem Konzept der Bioökonomie, das im Zentrum des Wissenschaftsjahres 2020/21 stand. Bioökonomie.de. Das ist die Internetseite, die das Ministerium für Bildung und Forschung anlässlich des Wissenschaftsjahres ins Leben gerufen hat. Hier lese ich von innovativen Lösungen für Plastik auf Pflanzenbasis. Biobasiertes Plastik kann aus Mais oder Zuckerrohr hergestellt werden, aber auch aus Kartoffeln, Weizen, Zuckerrüben, Molke, Tapioca, Süßkartoffeln oder Soja. Das hört sich erstmal alles prima an. Das Problem ist nur, auch Pflanzen wachsen nicht beliebig schnell und in unbegrenzten Mengen. Und auch ihr Anbau und ihre Verarbeitung kann die Umwelt belasten.
Es ist tatsächlich, wenn man sich die Ökobilanzen anschaut, auch nicht unbedingt besser als Erdölplastik,
sagt Janine Corduan. Ich treffe sie in der Bundesgeschäftsstelle des BUND. Dort arbeitet sie als Referentin für Kreislaufwirtschaft und beschäftigt sich viel mit dem Thema Plastik.
Es ist natürlich immer die Frage, was genau schaut man sich jetzt an? Neuerdings wird viel fossiles Plastik ja auch aus Fracking-Gas hergestellt aus den USA. Das ist extrem klimaschädlich. Gleichzeitig ist es, wenn man Erdöl und nachwachsende Rohstoffe dann als Plastikgrundstoff vergleicht, ist es nicht unbedingt besser. Es kommt auf die jeweilige Ökobilanz an.
Wie immer ist es komplizierter. Das Problem beginnt eigentlich schon mit dem Begriff. Bioplastik ist kein klar definiertes Material. Bio kein geschütztes Label. Es bedeutet nicht, dass der Rohstoff, zum Beispiel Zuckerrohr, aus zertifiziertem Ökoanbau stammt. Der Begriff Bioplastik wird in der Regel für zwei unterschiedliche Arten von Plastik verwendet. Erstens,
wenn Menschen von Bioplastik reden, dann meinen sie sogenanntes bioabbaubares oder kompostierbares Plastik. Das sind dann diese Plastikbeutel, die manche vielleicht von euch kennen für den Biomüll.
Oder zweitens.
Oder sie meinen biobasiertes Plastik. Das bedeutet eben, dass sie es aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, aber manchmal auch nur teilweise hergestellt, weil manchmal ist es eben auch eine Mischung aus fossilem und biobasiertem Plastik, was man da in der Hand hat.
Und jetzt kommt der etwas komplizierte Teil. Bei Bioplastik treten nämlich die Eigenschaften von kompostierbar oder nicht kompostierbar und aus nachwachsenden Rohstoffen oder fossilen in allen Kombinationen auf. Das heißt, es gibt kompostierbares Plastik, das aus Erdöl hergestellt wird. Und auch umgekehrt Plastik aus Zuckerrohr, das nicht verrottet. Denn ob ein Material kompostierbar ist oder nicht, wird von seiner chemischen Struktur bestimmt und nicht davon, ob es nachwachsend ist oder nicht. Okay, was heißt das denn jetzt ganz konkret für meine Bioplastiktüte? Kompostierbar, das scheint sie zu sein. Zumindest verspricht das die Verpackung.
Für eine hygienische Entsorgung von Bioabfällen in der Biotonne.
Und?
Mit DIN-Plus-Zertifizierung.
Okay, aber woraus sind die Tüten hergestellt? 10 Liter Zugbeutel aus Biofolie lese ich. Mehr steht da nicht. Also, nach dem, was ich von Janine Corduan erfahren habe, könnte meine Tüte jetzt theoretisch auch aus Rohöl hergestellt sein. Denn das Bio ist ja, zumindest im Verständnis vieler Unternehmen, schon dadurch erfüllt, dass die Tüte verrottet, abbaubar ist. Die Formulierung Biofolie auf der Packung gibt mir irgendwie das Gefühl, dass die Tüte aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ist. Allerdings finde ich auf der Packung keinen Hinweis darauf, woraus sie genau gemacht ist. Ich schreibe also eine E-Mail an den Kundenservice der Drogerie und bekomme nach einem Tag Antwort.
Ihre Anfrage befindet sich aktuell in Bearbeitung, jedoch sind zunächst weitere Recherchen hierfür erforderlich.
Meine Bioplastiktüte für den Biomüll fühlt sich eigentlich genauso an wie diese Plastiktüten, die es im Bio-Supermarkt immer gibt für Obst und Gemüse.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das eine biobasierte Tüte ist, dann kann es gut sein, dass sie entweder aus Mais oder auch aus Zuckerrohr hergestellt ist, aus Monokulturen in Brasilien. Davon kann man ausgehen.
So führt mich der Weg meiner Bioplastiktüte wahrscheinlich nach Brasilien.
Das meiste Rohmaterial für Bioplastik wird auf der Basis von Zucker erstellt. Also der größte Markt im Augenblick ist, das kennt jeder, Tetrapack. Und Tetrapack bringt auch jetzt sozusagen eine Biolinie raus, mit dem Bioplastik verarbeitet. Und das ist alles auf der Basis von Zuckerrohr aus Brasilien. Das heißt, Zuckerrohr ist aus verschiedenen Gründen der große, ganz große Lieferant von Biomasse für Bioplastik.
Der Bioökonomie-Experte Thomas Fatteuer hat viele Jahre in Brasilien gearbeitet. Ich treffe ihn in Berlin-Kreuzberg zum Interview, in den Räumen des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile Lateinamerika. Zuckerrohr wird weltweit immer mehr nachgefragt. Er wird in Brasilien in Raffinerien zu Bioethanol verarbeitet. Vor allem für Biosprit. Aber auch die Produktion von Bioplastik spielt eine große Rolle.
Und deshalb nicht ganz umsonst ist der größte weltweit Hersteller von Bioplastik Braschem, eine brasilianische Firma, die tatsächlich Marktführerin im Bereich ist.
Können Sie mehr sagen über Braschem? Das ist ja wirklich ein großer internationaler Konzern, auch mit Niederlassungen in Deutschland zum Beispiel.
Ja, Braschem ist eine Firma, die Bioplastik also Ethanol aufkauft, um daraus Bioplastik zu machen. Sie sind nicht in die Produktion direkt verwickelt. Das ist auch interessant, wer eigentlich die Besitzer sind von Braskem, nämlich zur Hälfte Petrobras, der Erdölkonzern, und zur anderen Hälfte Odebrecht, ein großer Baukonzern. Das sind also nicht landwirtschaftliche Akteure, sondern Akteure, die eigentlich aus dem fossilen Bereich stammen und die jetzt versuchen, ihr Geschäftsfeld zu erweitern. Der Anbau ist in anderen Händen, das sind Großgrundbesitzer. Ne? Zuckerrohr ist eins der Pflanzen in Brasilien, wie Soja auch, das total in der Hand von Großgrundbesitzern ist. Große Bodenkonzentration. Kleinbauern spielen sogar noch eine geringere Rolle als im Sojaanbau. Es geht da um ganz große Versender, um 1.000, 2.000, 3.000 Hektar und wird in Monokultur angebaut.
Auf welchen Flächen wird denn Zuckerrohr angebaut?
Der Zuckerrohr dehnt sich auf Kosten von natürlichen Ökosystemen aus. Das ist ganz klar. Die Zuckerindustrie argumentiert immer, ja, aber es geht nicht um den Regenwald. Das stimmt auch. Das ist der Anbau von Zuckerrohr in Amazonien im Regenwaldgebiet ist marginal.
Warum eigentlich?
Es ist zu feucht. Es wächst zwar auch da, aber es sind keine idealen Bedingungen für den Anbau von Zuckerrohr. Also es dehnt sich aus oder hat sich vor allen Dingen in der Vergangenheit ausgenommen an einem anderen Ökosystem, dem Cerrado. Das ist eine Savannenlandschaft, die eben auch wahnsinnig artenreich ist, aber eben nicht dieselbe Aufmerksamkeit erzielt wie der Regenwald. Aber auch da werden natürlich Ökosysteme zerstört. Es werden traditionelle Nutzer, traditionelle Gemeinschaften marginalisiert, an den Rand gedrängt durch den Ausbau dieser großflächigen Anbaukulturen. Also das kann man sicherlich sagen. Also man sagt heute, dass ungefähr 50% dieser Steppenlandschaft des Cerrado zerstört worden ist und umgewandelt worden in Soja, Eukalyptus und Zuckerrohr. Das sind die drei großen Faktoren, die dieses Ökosystem umgewandelt haben und bis heute gefährden.
An dieser Stelle möchte ich euch die zweite Folge unserer Podcast-Serie Bioökonomie, Zukunftschance oder leeres Versprechen ans Herz legen. Meine Kollegin Anna Bilger geht darin ausführlicher auf das Platzproblem ein, das sich durch Bioökonomie verschärft. Denn wenn wir fossile Rohstoffe durch Biomasse ersetzen wollen, brauchen wir Flächen, um sie anzubauen. Anbaufläche, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Und mit dem Platzmangel wird oft auch eine intensive Landwirtschaft gerechtfertigt. Nach dem Motto, aus dem wenigen Platz gilt es, das meiste herauszuholen. Unter Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut und Pestiziden. Das passiert auch in Brasilien.
Es wird ein ganzes Konsortium von Pestiziden wird auf Zuckerrohr geschüttet. Es ist eine Kultur, die viel mit Flugzeugen bespritzt wird, weil sie eben so großflächig ist wie auch Soja, wo es gibt auch Initiativen, genau das zu verbieten, aber ist weiterhin erlaubt. Ne? Und nach Soja ist Zuckerrohr die Kultur mit dem höchsten Einsatz von Pestiziden pro Hektar in Brasilien.
Mit massiven Folgen für die Natur und die Menschen, die neben oder in der Nähe von Zuckerrohrplantagen leben. Der Wind verteilt die Chemikalien kilometerweit. Im Trinkwasser, im Boden, in den Pflanzen gibt es Rückstände. Bioanbaugebiete und ganze Dörfer werden dadurch vergiftet. Per Skype bin ich mit Alan Tiegel verabredet. Er wohnt in Brasilien, in einer Stadt ca. 5 Autostunden von São Paulo entfernt. Als Umweltaktivist engagiert er sich bei der permanenten Kampagne gegen Pestizide und fürs Leben. In Brasilien wächst gerade der Protest der Bevölkerung gegen den massiven Einsatz von Pestiziden. Brasilien gehört nämlich neben den USA zu dem Land, in dem weltweit die meisten Pestizide eingesetzt werden. Darunter auch viele, die in Europa bereits lange verboten sind. Alan Tiegel erzählt von einem Dorf im Nordosten von Brasilien.
Da gibt es eine Gemeinschaft, wo eine Studie von die Universität von Ceará gegeben hat. Und da haben sie gesehen, dass zum Beispiel in dieser Gemeinschaft viel mehr Missbildung in Babys gab. Und das hat eine direkte Beziehung mit den Pestiziden, weil das Wasser Pestizidrückstand gab, im Luft gab es auch Pestizidrückstand. Es gibt auch so ein sehr schlimmes Beispiel in Goiás in 2013, wo ein Flugzeug über eine Schule gespritzt hat und da müssen ungefähr 100 Kinder zum Krankenhaus gehen, weil sie ganz verschiedene Probleme haben. Und bis heute, ne, es sind schon fast 10 Jahre von diesem Fall. Wir haben auch Ende letztes Jahr und auch Anfang dieses Jahr im Süden von Brasilien, da gab es auch einen Fall, wo ein Flugzeug über eine Gemeinschaft gespritzt hat. Und das ganz tragisch war, das, weil waren sie ein Modell von Agrarökologie, von Bioanbau. Und sie haben alles verloren.
Alain Tiegel berichtet mir von Insektensterben. Und davon, dass das Gesundheitsministerium pro Jahr 5000 Menschen ungefähr mit schweren Vergiftungserscheinungen registriert. Er rechne allerdings damit, dass es mindestens 10-mal so viele seien. Denn oft werde eine Vergiftung nicht als solche diagnostiziert oder deklariert, denn viele Ärzte würden die Agrarindustrie schützen. Die, die an der intensiven Landwirtschaft in Brasilien am meisten profitieren, sind die Chemiemultis, sagt Alain Tiegel.
Zum Beispiel, wenn man Soja anbaut, geht normalerweise, es kann bis 70% von der Kosten, kommt nur für Pestizid, Saatgut und Düngemittel. Und das alles ist nicht hier in Brasilien produziert, ne? Heutzutage haben wir, ne, die vier großen von Pestiziden, ne, Bayer, BASF, Syngenta und ChemChina und auch die Dow DuPont in USA, wo am Ende alle diese Profit kommen.
Der Umweltaktivist kämpft gegen Pestizide und damit gegen mächtige Konzerne mit einer starken Lobby. Die brasilianische Professorin Larissa Bombardi, die in Studien belegt, wie schädlich Pestizide sind, ist in diesem Jahr aus Brasilien geflohen, nach Belgien. Denn sie fühlte sich und ihr Leben in Gefahr.
Es ist nicht selten hier in Brasilien, dass Menschenrechte, Leute, Aktivisten auch ermordet werden.
Er selbst betont, Alain Tiegel fühle sich aber nicht bedroht. Bevor wir uns verabschieden, weist er mich noch auf ein weiteres Problem hin. Die Corona-Krise habe das Land schwer getroffen.
Hunger ist zurück in Brasilien.
Die Lebensmittel sind für die Menschen in Brasilien wegen der Inflation teurer geworden. Für einige zu teuer. Und das in einem Land, dessen Landwirtschaft
wirbt damit, dass sie die Welt ernährt. Zucker ernährt nicht die Welt, Soja ernährt auch nicht die Welt, Soja ernährt unsere Schweine.
Thomas Fatheuer spricht das Problem der Flächenkonkurrenz an. Was nicht unmittelbar mit der aktuellen Situation zu tun hat, aber indirekt dann doch. Zumindest kann sich die Lebensmittelunsicherheit für viele Menschen in Brasilien verschärfen, wenn Flächen nicht mehr für den Anbau von Lebensmitteln zur Verfügung stehen, weil darauf vielleicht nachwachsende Rohstoffe für die Bioökonomie in Europa angebaut werden.
Das wäre das Erste, dass sich die Ausdehnung oder die jetzige auch schon bestehenden Flächen von Zuckerrohr nicht in Konkurrenz stehen sollten zur Produktion von Lebensmitteln. Reis, Bohnen, der Anbau von Grundnahrungsmitteln, der sollte immer Vorrang haben.
Die riesigen Monokulturen sind kein zukunftsfähiges Konzept, sagt Thomas Fatheuer. Sie schädigen die Gesundheit der Menschen, gefährden die Artenvielfalt, zerstören Landschaften und Ökosysteme und verschärfen die globale Klimakrise.
Man müsste das im Kontext einer anderen Landwirtschaft sehen. Man kriegt ja nicht alles, was da ist, jetzt sofort weg. Man müsste aber die weitere Ausdehnung unter diesen Modus müsste man sehen. Man müsste gucken, dass Zuckerrohr sich nicht in Ökosysteme ausdehnt und sich nicht auf Kosten von Naturschutzgebieten und nicht in den Amazonas-Regenwald vordringt. Ich habe gesagt, dass das im Augenblick nicht der Fall ist, aber die Regierung Bolsonaro hat eine Zonierung, in der der Anbau von Zuckerrohr in Amazonien verboten war, aufgehoben. Zuckerrohr wird wenig angebaut in Amazonien, marginal, aber es gibt durchaus Druck von den Gouverneuren aus Amazonien, das zu ändern, mehr Zuckerrohr vor allem in den Randgebieten des Regenwalds anzubauen. Und die Aufhebung dieser Zonierung war ein Zeichen dafür, dass es da durchaus Pläne gibt, auch diese Ausweitung voranzutreiben. Das müsste auf jeden Fall genauer beobachtet und verhindert werden, weil dann wird diese ökologische Bilanz von Zucker noch katastrophal. Und ein anderer wichtiger Punkt in dem Kontext ist, was unter Indirect Land Use Change international diskutiert wird. Das heißt, dadurch, dass sich Zuckerrohr in diesen Gebieten ausgedehnt hat, wo es früher Rinderzucht gab, ist die Rinderzucht nach Amazonien gewandelt. Das sind diese indirekten Effekte, die genau zu quantifizieren ist sehr schwierig. Aber in den letzten 20 Jahren hat sich die gesamte Ausdehnung der Viehzucht im Amazonasgebiet abgespielt. Also Soja und Zuckerrohr und Eukalyptus, die großen, drei großen Monokulturen Brasiliens, sind außerhalb des Amazonasgebiet gewachsen und die Viehzucht nur noch im Amazonasgebiet. Also da hat es auf jeden Fall einen Verdrängungsprozess gegeben. Wenn Sie jetzt mal gucken auf die Propaganda, da wird immer gesagt, es stammt aus nachhaltigen, aber es ist nachwachsend. Ja, das stimmt. Ne? Aber es wird unter ganz schwierigen Bedingungen produziert, in Monokulturen. Es ist eine Bedrohung für Biodiversität. Das heißt, diese grüne Erzählung, die man um das Bioplastik spannt, die ist sehr dünn.
Zurück im Supermarkt, im Bio-Supermarkt. Ich habe zwar schon wieder diese Obstbeutel aus Stoff vergessen, aber die Äpfel müssen heute unverpackt zu mir nach Hause, ohne Plastiktüte. Mein Interview mit Thomas Fatheuer wirkt nach.
Wir müssen auch daran denken, wie wir diesen ganzen Zyklus ändern können, weil bei diesen großflächigen Monokulturen ja auch die Nachfrage aus Europa eine Rolle spielt. Zucker wird im großen Teil im internen Markt eingesetzt, im Augenblick, aber wir haben eben auch genau diese wachsende Nachfrage nach Bioplastik, eventuell auch nach Ethanol in Europa, die dann auch wiederum zur Ausdehnung von Flächen in anderen Ländern führen würden. Und dieser Ausdehnungsprozess, der müsste als erster gestoppt werden.
Und deshalb ist das Label Bioplastik auch ein Problem. Denn es gibt vielen VerbraucherInnen, auch mir, erstmal ein gutes Gefühl.
Das bedeutet, dass man wirklich ein falsches Image einem kurzlebigen Produkt gibt und Menschen dazu verleitet, ja, möglicherweise Dinge zu kaufen oder zu konsumieren, die sie vielleicht nicht brauchen oder die sie ja vielleicht auch in einer anderen Verpackungsform haben könnten,
sagt Janine Corduan vom BUND.
Es gibt ja sehr viel Bioplastik mittlerweile im Supermarkt. Über die Hälfte von Bioplastik in Deutschland, was verwendet wird, wird für Verpackungen verwendet. Verpackungen sind bei uns ja alle kurzlebig, werden einmal verwendet. Das sind ja keine Mehrwegverpackungen, die irgendwie sinnvoll eingesetzt werden, sondern das meiste ist Single-Use und landet dann in der schwarzen Tonne und wird verbrannt, so ungefähr. Das heißt, man benutzt sie einmal. Wenn man so ein Produkt in der Hand hat, kann man sich vielleicht nicht richtig vorstellen, dass das ja aufwendig und auch für die Umwelt und für die Menschen nachteilig produziert wurde, einen ganz weiten Weg normalerweise zurückgelegt hat, um dann ganz kurz bei uns in Deutschland in einem Supermarkt verwendet zu werden.
Aber was ist denn jetzt mit dem Bioplastik, auf dem dick draufsteht, dass es biologisch abbaubar ist? Zum Beispiel diese neuen Kaffeekapseln aus kompostierbarem Plastik. Die können doch in die Biotonne, oder? Zumindest suggeriert das die Werbung. Genauso wie die Verpackung meiner Bioplastikmülltüte mit der Aufschrift
für eine hygienische Entsorgung von Bioabfällen in der Biotonne.
Janine Corduan schüttelt den Kopf und erklärt mir, dass das nur Theorie ist. Kompostierbares Plastik ist zwar kompostierbar, allerdings nur unter bestimmten optimalen Bedingungen, die nicht der Realität der meisten Kompostieranlagen in Deutschland entsprechen. Und damit ist jetzt nicht der Gartenkompost gemeint, sondern die industriellen Kompostieranlagen der Entsorgungsunternehmen. In der Regel braucht Bioplastik einfach länger, um abgebaut zu werden, als für Bioabfälle bei den meisten Müllunternehmen vorgesehen ist. Das heißt, Bioplastik kompostiert oft so schlecht, dass es in den meisten Kommunen gar nicht in die Biotonne darf.
Kompostierbar darf sich laut EU-Label ein Material nennen, wenn 90% des Materials nach 3 Monaten Kompostierung zerfallen ist, und zwar in Stückchen, die kleiner sind als 2 Millimeter.
2 Millimeter ist, wenn ich es mir überlege, eigentlich immer noch ziemlich groß. 2 Millimeter, das würde bedeuten, aus dem Plastik würde eigentlich nur Mikroplastik. Aber selbst wenn das Bioplastik ganz zerfallen würde, wäre es ein Problem. Denn Plastik ist ein komplexes Material mit vielen Zusatzstoffen. Und diese Zusatzstoffe sind oft nicht pflanzlich, können sogar noch schädlicher sein für die Umwelt als das eigentliche Plastik und gehören auf gar keinen Fall in die Natur. Ein weiterer Nachteil von Bioplastik im Kompost: wenn er zerfällt, entstehen dabei keine wertvollen Pflanzennährstoffe. Es bleibt nur CO2. Zurück zu meiner Bioplastiktüte. Eine Woche nach meiner Anfrage an den Drogeriemarkt bekomme ich eine E-Mail.
Grundsätzlich ist unser Ziel, auf die Anliegen unserer Kunden zeitnah einzugehen. Dies ist uns bei Ihnen leider nicht gelungen. Bitte entschuldigen Sie daher erneut die lange Bearbeitungszeit.
Ich frage mich schon, warum es so lange dauert, herauszufinden, woraus und wo diese Tüte hergestellt wurde, zumal es sich um eine Hausmarke handelt. Ich gucke mir die Verpackung noch einmal genau an. Sie lässt mich eigentlich im Glauben, dass ich sie guten Gewissens für den Kompost nutzen darf. Hinten gibt es sogar einen Extra-Stempel.
Mit DIN-Plus-Zertifizierung. Verrottungszeit statt 12 Wochen nur 6 Wochen.
Also kann ich sie vielleicht doch in die Biotonne tun. Wissen. Ich nehme meine Biotonne samt Inhalt und radle damit zur Berliner Stadtreinigung BSR. Hier treffe ich Sebastian Seibel aus dem Abfallberatungsteam. Schauen Sie mal, ich habe Ihnen hier mein Biomüll mitgebracht. Kann ich das bei Ihnen jetzt so in den Biomüll tun? Also ich habe jetzt hier diese kompostierbare Plastiktüte und da drin mein Biomüll.
Dass der Biomüll in der Biotonne landet, ist ja schon mal richtig. Dass es in einer biokompostierbaren Tüte landet, leider bei uns nicht. In Berlin möchten wir das nicht in der Biotonne haben, weil nicht sichergestellt ist, dass das im weiteren Prozess, im Verwertungsprozess in unserer Vergärungsanlage tatsächlich abgebaut werden kann.
Das ist eine Tüte, da steht auch drauf, gucken Sie mal, da steht drauf, kompostierbar. Warum klappt das dann nicht?
Das klappt unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen sind beispielsweise über die Verweildauer, die in der Verwertung. Und bei uns in der Kompostierung, in der Vergärungsanlage ist die Verweildauer etwa 21 Tage. Und diese 21 Tage reichen in aller Regel nicht aus, dass dieses Material sich hier abbaut. Wir haben aber schon im Vorfeld in den Berliner Anlagen das Problem, dass wir gar nicht unterscheiden können zwischen Biokunststoff und konventionellem Kunststoff. Das heißt, es wird von vornherein schon aussortiert und dann der Verbrennung zugeführt.
Und auch die DIN-Plus-Norm, mit der sich meine Bioplastiktüte schmückt und die besagt, dass sie in 6 Wochen zerfällt anstatt in 12, reicht nicht aus.
Das heißt, es kompostiert wahrscheinlich zu schlecht, ne? Also es zerfällt nicht schnell genug.
Genau, der springende Punkt ist eben in unserer Vergärungsanlage, hat es nur 21 Tage Zeit zu zerfallen. Das können wir nicht gewährleisten, dass das tatsächlich der Fall ist. Am Ende sind entsprechende Schnipsel und Reste in den Gärresten drin und die müssen auswendig aussortiert werden.
Gibt es eigentlich in Berlin noch jemand anderes, der Biomüll einsammelt, außer der BSR?
Bei den privaten Haushalten macht das ausschließlich die BSR.
Das heißt, eigentlich könnte man sich den Verkauf von diesen Plastiktüten, könnte man sich sparen, oder? Hier in Berlin.
Zumindest der Anwendungsfall für die Biotonne ist hier nicht gegeben.
Und das ist nicht nur in Berlin so, sondern bei fast allen Entsorgungsunternehmen in Deutschland. Und die kompostierbaren Kaffeekapseln gehören im Übrigen auch nicht in den Kompost. Wenn beides doch dort landet, dann muss es mühsam raussortiert werden. Dann lieber gleich in den gelben Sack. Wobei Bioplastik, wie auch meine Tüte, oft nicht mal recycelt wird oder werden kann. In der Regel wird es verbrannt. Das ist absurd und alles andere als nachhaltig. Da werden mit viel Aufwand diese Bioplastiktüten extra für die Biotonne produziert und in Berlin verkauft, obwohl man sie hier für die Biotonne gar nicht verwenden darf.
Also grundsätzlich beraten wir auch zur Abfallvermeidung und hier insbesondere von Einwegverpackungen und plädieren ganz klar zur Nutzung von Mehrwegverpackungen, unabhängig davon, aus welchem Material sie tatsächlich bestehen. Es gilt grundsätzlich Einwegverpackungen, egal welchen Material es zu vermeiden.
Aber das Plastikproblem können nicht allein wir VerbraucherInnen lösen. Da muss die Politik ran und nachregulieren, damit so eine Verschwendung wie nur theoretisch kompostierbare Mülltüten oder Biokapseln gar nicht erst möglich ist, dass so etwas verboten wird. Auch mit nachwachsenden Rohstoffen müssen wir sparsam umgehen, sagt Janine Corduan vom BUND. Denn auch ihre Gewinnung schadet oft der Umwelt, dem Klima und den Menschen vor Ort. Sie fordert von der Politik Rahmenbedingungen, die es möglichst allen Menschen leicht machen, sich ressourcensparend zu verhalten. Zum Beispiel muss Mehrweg zum Standard werden.
3 Beispiele jetzt einfach mal rausgepickt, ist als allererstes Mehrwegquoten, nicht nur für Getränke, auch für andere Verpackungen, für Onlinehandel, für Transporte zwischen Unternehmen, also Business to Business. Das dann sollte Einweg teurer werden, also wir brauchen eigentlich eine Einwegabgabe, sodass Einweg wirklich einfach unattraktiv wird für die Konsumenten und Konsumentinnen. Und als andere Idee, auch um Müll nochmal zu reduzieren, damit auch Menschen ja nochmal ein bisschen angehalten sind, auch ein bisschen besser zu trennen, weil Trennen gehört natürlich auch dazu, auch wenn die Abfallvermeidung davor steht als Priorität, zum Beispiel auch solche Pay-as-you-throw-Systeme zu etablieren. Das bedeutet eben, dass nicht überall einfach nur Mülltonnen stehen, wo alle lustig reinwerfen können, sondern dass wirklich ja, letztendlich der Restmüll auch teurer wird und sauber getrennte Wertstoffe wie Glas, Plastik, Papier, dass das eben viel günstiger ist und das Restmüll teurer wird. Und das auch ganz klar für Gewerbe, weil Gewerbe und Unternehmen haben auch solche Abfälle, um die es da geht. Also wirklich große Abfallmengen, die von Unternehmen auch einfach als Restmüll und nicht getrennt werden, entsorgt werden. Auch das ist ein Problem. Also sind nicht nur die Privaten, sondern auch das Gewerbe, wo da die Politik auf jeden Fall nochmal gerne nachfassen darf. Die Verschwendung muss eigentlich verboten werden, minimiert werden, damit wir dann wieder einen wertschätzenden Umgang mit allen Materialien inklusive Plastik hinbekommen.
Zweieinhalb Wochen nach meiner ersten E-Mail an die Drogeriekette bekomme ich vom Kundenservice eine dritte E-Mail. Die Biomüllbeutel
bestehen aus biologisch abbaubarem PLA, Polymilchsäure, welches aus nachwachsenden und natürlichen Rohstoffen gewonnen wird. Hergestellt werden sie in Schleswig-Holstein.
Immerhin. Aber ich hätte es schon gerne konkreter gewusst. Ich google PLA. Es wird meistens aus Mais hergestellt, aber auch aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben. Ich schreibe an den Kundenservice. Herzlichen Dank für Ihre Antwort. Könnten Sie mir auch ganz konkret sagen, aus welchen natürlichen Rohstoffen die Tüte hergestellt wird? Mais? Zuckerrohr? Oder vielleicht sogar Zuckerrüben? Und wo wird das PLA-Granulat für die Fertigung der Tüte hergestellt? Auch in Schleswig-Holstein? Oder in China? Noch warte ich auf eine Antwort.
Bioökonomie. Zukunftschance oder leeres Versprechen? Ein Podcast des BUND.
Bioplastik ist keine Lösung. In dieser vierten Folge habe ich mich gefragt, was die Produktion von Bioplastik als ein typisches Produkt der Bioökonomie für Umwelt, Klima und Menschen bedeutet und wie sinnvoll im Sinne von nachhaltig Bioplastik eigentlich ist. Alle Folgen findet ihr auf www.bund.net, Bioökonomie und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns eine E-Mail an info@bund.net. Wenn euch das Thema weiter interessiert, findet ihr auf der Internetseite des BUND auch ein umfassendes Dossier über Bioökonomie. Hier könnt ihr euch auch über Möglichkeiten informieren, wie ihr die Arbeit des BUND unterstützen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt an Müllvermeidung und Mehrweg. Ich bin Vanessa Löwel. Dieser Podcast wird produziert von Studio 3.